Gnade sei mit euch von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt. Amen. Wir hören auf das Evangelium für diesen 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Steht im Evangelium des Evangelisten Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagt dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr, nun brauchen wir dich und deinen guten Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen diese Verse ja schon meist schon seit Kindertagen. Und seitdem wir sie kennen, wollen wir mit dem Pharisäer nichts zu tun haben. Wahrscheinlich deswegen, weil in uns allen ganz tief drinnen selber ein Pharisäer sitzt. Eugen Roth hat das ja in einem seiner Kurzreime unnachahmlich auf den Punkt gebracht. Ein Mensch betrachtete einst näher, heißt es da, die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, sprach unser Mann in seinem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Und schwupps ist er schon zu einem geworden. Dieser kleine Reim spiegelt aber auch das, was aus diesen Worten Jesu gemacht worden ist. Handelt nicht so wie der Pharisäer, sondern seid so wie der Zöllner, lautete oft die Quintessenz dieser Verse. Aber Vorsicht! Wir wissen heute, es ist wohl erst die schlechte Presse, die die Pharisäer im Neuen Testament bekommen haben, durch die sie uns zu Scheinheiligen und Heuchlern geworden sind. Ein Pharisäer damals in Israel ist nämlich in Wahrheit ein großartiger Mensch gewesen. Grundsatztreu, korrekt, ehrlich, anständig, verlässlich. Peinlich genau achtete er auf die Gebote Gottes und war opferbereit bis in seinen Geldbeutel hinein, tief in seinen Geldbeutel hinein. Jede Gemeinde würde sich nach solchen Leuten die Finger lecken. Und wir merken schon, handelt ja nicht so wie der Pharisäer, so ganz einfach kann Jesus das wohl nicht gemeint haben. Vor allem, wenn man die Zöllner von damals mal dagegen stellt. Diese Leute saugten das jüdische Volk im Namen Roms damals ja einem Maße aus, von dem wir uns trotz unserer Steuerlasten heute kaum noch eine Vorstellung machen können. Nach 10 bis 15 Jahren waren die Zöllner, die sich als Juden zu Handlangern der römischen Besatzungsmacht missbrauchen ließen, saniert, zogen in die Großstadt, taten sich Gutes. Und ausgerechnet ein solcher soll bei Gott gut im Rennen liegen. Nein, der Zöllner kann hier nicht einfach Gegenstand unseres Nachahmens sein. Die Welt gebiete darüber total aus den Fugen. Es wäre auch völlig verfehlt, wollte man mit diesen Zeilen eine Haltung rechtfertigen, die uns Christen ja gern von Zynikern vorgeworfen wird. Sie kennen das. Draußen vor der Kirche dürften wir ruhig den Teufel im Nacken haben, sagen die Leute. Denn am Sonntag hätten wir ja im Gottesdienst Gelegenheit genug, in die Kirche zu gehen, um mit dem Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Natürlich hieße es, Jesus hier total misszuverstehen, wenn man ihm aufgrund dieser Verse einen solchen Rat ernsthaft andichten wollte. Was aber meint Jesus nur mit dieser Beispielgeschichte? Anders gefragt, wie gehen auch wir gleich nach Hause, wie eben dieser Zöllner, von Gott bejaht, angenommen, gerechtfertigt, in seinem Gottes Wohlwollen? Es kommt zunächst alles darauf an, dass wir aus diesen Versen heute die Zumutung hören, mit der Jesus uns hier begegnet. Sie besteht in einem Verzicht, der uns alles andere als leicht fällt. Ist der Verzicht, von uns selbst zu meinen, mit unserem Leben stimme alles letztlich doch schon irgendwie und wir seien doch im Grunde alle ganz anständige Kerle oder Frauen. Anders gesagt, es kommt darauf an, dass ein Mensch, der sein Leben davon hat, dass er anständig ist, ehrlich und im guten Sinne ordentlich, vielleicht sogar kirchlich engagiert. Sie verstehen, mit solchen Leuten steht und fällt das Wohl eines Staates und erst recht einer Kirche und einer Gemeinde. Es kommt alles darauf an, dass dieser Mensch seine Rechtschaffenheit nun gerade nicht so mit sich herum und vor sich her trägt, wie es der Pharisäer tut. So nämlich, als mache sie ihn vor Gott angenehm. Es kommt alles darauf an, dass wir nicht denken, unser gemeinhin jedenfalls ordentliches Tun und Lassen im Leben mache uns vor Gott und bei Gott okay. Das ist der Kern, auf den Jesus heute hinaus will. Denn diese beiden, der Pharisäer und der Zöllner, stehen in unserer Beispielgeschichte ja gerade nicht irgendwo, sondern sie stehen vor Gott, stehen im Tête-à-Tête mit ihm, im Gebet, im Tempel. Wir könnten auch sagen, in der Kirche. Und hier vor Gott, sagt Jesus, gilt grundsätzlich das, was wir mit dem Gesangbuch singen: Es ist doch unser Tun umsonst. Und nun kommt das Wichtige: auch in dem besten Leben, auch im erfolgreichsten, anständigsten oder, wie man heute so gern sagt, coolsten Leben. Vor Gott okay sein, vor Gott recht sein, von Gott akzeptiert sein, von ihm bejaht und angenommen sein, das gibt es nur, so Jesus, als Einbahnstraße. Und zwar als eine, die von Gott zu uns führt, nie umgekehrt, anders gesagt, angenommen durch Gott, ins rechte Verhältnis zu ihm gesetzt, gibt es nur ungeachtet dessen, was jemand ist oder leistet. Und erregend ist damals zweifellos, dass Jesus hier nicht nur den Pharisäer, sondern auch den Zöllner als vor Gott gestellt schildert. Die Frommen seiner Zeit nämlich meinten, ein Zöllner habe in der Nähe Gottes überhaupt nicht zu suchen. Jesus aber schildert ihn als vor Gott gestellt. Genauer, er schildert ihn als total illusionslos vor Gott gestellt. Dieser Zöllner macht sich weder Illusionen über seine persönliche Lage, noch macht er sich Illusionen darüber, Gott noch irgendetwas bringen oder gar darreichen zu können. Dieser Mann weist gerade nicht auf etwas, was er hat oder irgendwie und irgendwo noch tun könne, sondern er ruft nach dem, was er nicht hat, nämlich nach seinem rechten Verhältnis zu Gott, nach der Versöhnung mit ihm, nach einem endlich heilen Leben. Er sagt: Herr, ich habe gar nichts, was ich jetzt vorweisen könnte. Kein sauberes Lebenskonto und schon lange kein frommes Lebenskonto. Gar nichts. Ich weiß aber, dass es in deinem Wort heißt, dass du treu bist und verlässlich, barmherzig und voll Gnade, wie es schon Mose bezeugt hat. Und ich weiß, dass ich dich und all das brauche. Darum lasse ich mich jetzt einfach ein auf die Verheißung deiner Zuwendung und Barmherzigkeit. Ich packe dich bei deinem Wort und wage im Vertrauen zu dir zu sagen: Herr, sei mir Sünder gnädig. Wir merken sofort, so etwas kann man nicht befehlen. Das kann man auch nicht nach einer bestimmten Reflexion einfach nachzuahmen versuchen oder sich anlernen. Und doch will dieses sich festmachen an der göttlichen Zusage, dieses sich klammern, das Wort von der bedingungslosen Zuwendung Gottes auch uns widerfahren, im Hören auf das Wort der Schrift, dem sich unser Zöllner unterstellt, wenn er so bittet, wie er bittet, indem er Mose, die Propheten, die Psalmen, dem er all denen Recht gibt, die allesamt sagen, dass Gott uns gnädig sein will. Und dieses Vertrauen lässt ihn, so Jesus, gerechtfertigt nach Hause gehen. Dieses Vertrauen, dieser Glaube allein. Und wir heute haben ja noch viel mehr. Wir haben das Evangelium von Jesu Kreuz und Auferstehung. Wir haben das Evangelium Gottes, in dem Gott in uns das unbedingte Vertrauen in seine Barmherzigkeit gebiert und so den Glauben schafft, der uns ins rechte Verhältnis zu ihm stellt, uns vor ihm genehm sein lässt. All das aber kann man nicht einfach machen. Und so kann und will der Zöllner hier nicht einfach ein allgemeines Vorbild sein für ein geplantes, kalkuliertes oder einzuübendes, frommes Verhalten oder Tun. Damit würde nämlich alles falsch. Dann müssten wir Gott ja wieder etwas vorweisen, nämlich das rechte Zöllnerverhalten, wie man früher sagte. Und das bedeutete dann oft, man machte aus seinem Sündenbewusstsein, aus dem Demütigen, nichts habe ich zu bringen, eine fromme, vor Gott unbedingt zu praktizierenden Methode, ja sogar Marotte. Damit aber wurde das Bekenntnis zur eigenen Unvollkommenheit zu einem notwendigen und unbedingt zu vollziehenden Tun. Der Hinweis auf die eigene Verdienstlosigkeit wurde also geradewegs zum frommen Verdienst. Und gegenüber dieser frommen Raffinesse wäre das Verhalten des Pharisäers geradezu als Dilettantismus zu bezeichnen. Nein, das Vertrauen, das diesen Zöllner prägte und uns prägen soll, kann man nicht planen oder kalkulieren. Das kann man sich nur schenken lassen. Jesus macht einem Zöllner hier das deutlich, womit unser christlicher Glaube steht und fällt, nämlich die Wahrheit. Unser rechtes Verhältnis zu Gott kommt niemals durch das zustande, was wir tun. Wir haben es gerade in der Taufe auch schon einmal kurz gehört. Gott gegenüber können wir nie Handelnde. Vor ihm können wir niemals Täter sein. Kein Mensch kann das. Wenn Menschen Gott begegnen, damals im Tempel, heute in der Taufe, im Evangelium, in seinem Wort und an seinem Tisch, dann erfahren sie sich vielmehr stets als rein Empfangene, als auf ihn Angewiesene. Und deshalb sagt Paulus im Römerbrief ja auch ganz pointiert, Gott spreche gerade den gut, der nicht mit Werken und Taten vor ihm aufkreuzt. Anders gesagt, wer vor Gott mit den Vorzügen des eigenen Tuns und der eigenen Frömmigkeit und Gläubigkeit punkten will, dem ist nicht zu helfen. Er macht nämlich Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade klein. Paulus sagt sogar, er werfe sie weg, gibt sie preis. Deshalb sagt Jesus auch hier ganz unmissverständlich, dieser ging hinab in sein Haus, gerechtfertigt, von Gott angenommen, in seinem Wohlwollen, jener nicht. Und Bibelkenner merken, dem der Evangelist Lukas, anders als die drei anderen Evangelisten, gerade diese Beispielgeschichte Jesu überliefert hat, erweist er sich als jemand, der in den Fußstapfen von Paulus steht, dessen Reisebegleiter er ja eine Zeit lang war. Ja, liebe Gemeinde, das mag uns nun befremden, aber so ist es nun mal. Gott wendet sich uns nicht deshalb zu, weil wir so gute und so fromme Leute wären, halbwegs ordentlich. Vor Gott stehen wir alle da, wie der Zöllner, und haben nichts, aber auch gar nichts in der Hand, als das geschenkte Vertrauen, Gott will mir Sünder gut sein. Und so steht Jesus ja schon längst vor uns, die wir doch immer wieder auf uns selbst vertrauten und vertrauen. Auf unser Ansehen vielleicht, auf unsere Lebensleistung oder Kirchlichkeit und Frömmigkeit, auf all die Dinge, die uns so schnell und beinahe unmerklich zu Mitteln werden können und werden, um Gottes und seines vergebenden Wortes nicht mehr wirklich zu bedürfen. So steht er jetzt vor uns, Jesus, und malt uns mit dem Verweis auf diesen Zöllner vor Augen, wie Gott sich unser erbarmt, bedingungslos erbarmt, und macht uns Mut, unser Verhältnis zu Gott, unser Bestehen wollen vor ihm auch nicht mehr, wie eben dieser Zöllner, von uns selbst abhängig zu machen, sondern allein von seiner Gottestreue zu uns, vom Vertrauen auf sein Erbarmen und damit eben von dem Glauben, von dem Luther sagt, glaubst du, so hast du. Nur so ist uns nämlich zu helfen, anders nicht. Dieser ging in sein Haus mit Gott im Reinen, jener nicht. Und wir sollen nach Jesu Willen zu Ersteren gehören, zu denen, die wissen, ich brauche vor Gott nichts vorzuweisen. Weder ein Verdienstkonto noch ein Zerknirschungseffekt. Nichts. Ja, ich kann ihm auch gar nichts vorweisen. Und Gott ist trotzdem für mich und nie gegen mich. Er hat es mir zugesagt. Er kann nicht lügen. Welch ein Segen. Denn wie anders könnten wir Gottes und unseres Heils gewiss sein? Nein, vor Gott können wir Menschen nichts tun. Aber im täglichen Einerlei, gewiesen an die Welt, sollen wir uns in unserem Tun von niemandem übertreffen lassen. Zum Wohl der Welt sollen wir arbeiten, und zwar in seinem Gottes Namen, in seiner Kraft, in seinem Geist. Denn nochmal, Luther, der Glaube ist ein Tätigding. Und bei diesem Handeln können wir uns eben nicht an den Tugenden des Pharisäers vorbeimogeln. Natürlich möchte Gott, dass seine Freunde anständig sind und nicht unanständig, ehrlich und nicht verlogen, verlässlich und nicht unzuverlässig, opferbereit und nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht, natürlich auch engagiert für seine des Glaubens Sache und hier nicht träge. Aber diejenigen, die ihr Leben von Gott her und vor ihm leben, wissen, dass sie all diese Verhaltensweisen eben nicht einfach selber produzieren können und diese vor allem niemals zu ihren Qualitäten und Befähigungen werden, über die sie dann autogen verfügen könnten. Vielmehr müssen sie von Gott immer wieder neu empfangen werden. Und diese Leute wissen vor allem, sie brauchen in all ihrem Tun nicht mehr Gottes Gunst und Wohlwollen zu suchen. Auch nicht mehr ihr Heil, also das, was man traditionell ewige Seligkeit oder ewiges Leben nennt. Sie haben all das nämlich immer schon im Rücken, bewirkt durch Gottes bedingungsloses Ja, von dem schon Israel lebte und bis heute lebt, und das er da an diesem Kreuz in Jesus Christus erneuerte und vertiefte, dieses Ja. Darum lernen solche Leute, ihr ganzes Vertrauen zu setzen und eben nicht mehr auf etwas, was sie ihrerseits an dieser Stelle doch noch irgendwie zusätzlich zu tun oder zu erbringen und zu leisten hätten, um Gottes Gunst zu erwerben. So können sie, das rede ich immer vom Sie, so können wir frei und selbstvergessen bei denen sein, die uns brauchen, und absichtslos das tun, was um uns herum Not tut. Vollkommen befreit von dem Gedanken, damit unseren Status vor Gott zu rechtfertigen, ihn bestätigen oder sichern zu wollen. Übrigens auch nicht mehr unseren Status vor den anderen. Denn auch die uns so eigene Gier nach Anerkennung, gerade auch nach frommer Anerkennung, haben wir im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit schlicht nicht mehr nötig. Leute, die vor Gott leben, legen all das ad acta und erleben sich so als frei von jedweder krankhaften Selbstgerechtigkeit, an der der Pharisäer hier und die Pharisäer aller Zeiten so sehr leiden. Diese Menschen sind befreit von dem damit verbundenen geradezu oft peinlichen Zwang zur Selbstreflexion und von all dem elenden Kreisen um sich selbst. Wie oft sagt der Pharisäer ich in seinem Gebet? Bleib bei sich, komm gar nicht durch zu Gott. Solche Menschen sind auch befreit von dem sich ewig messen müssen mit anderen, sei es im Beruf, sei es in der Moral oder eben in der Frömmigkeit. Vor ihm, ihrem Gott stehend, wissen sie nämlich genau, wir haben keinen Grund, uns über andere zu erheben wie der Pharisäer hier. Denn ohne Gott in unserer Nähe, ohne ihn an unserer Seite, ohne seine Kraft, steht es um uns auch nicht besser als um alle anderen. Ihr persönliches Dankgebet wird darum auch ganz anders lauten als das des Pharisäers. Vielleicht so: Schenke Gott, dass wir es mitbeten können. Ich danke dir, Gott, dass ich mir dein Wort gefallen lassen darf und du mir vor allem tun und lassen deine Nähe und deine Vergebung bedingungslos zusprichst. Ich danke dir, dass du mich zu deinem Werkzeug machen willst. Ich danke dir, dass du mir dazu die Augen öffnest und dass du alle Kräfte meines Verstandes, meiner Überlegenskraft und meiner Fantasie durch deine Kraft in Anspruch nimmst, um auch durch mich das Leben, die Welt um mich herum menschlicher, heller und freundlicher zu machen. Ich danke dir, dass ich all das nicht mehr in der Absicht tun muss, um mir deine Gunst zu erwerben oder mich gegen ihren Verlust zu sichern oder um mich vor anderen zu profilieren. Denn all mein Tun verdankt sich der Gewissheit, es kommt immer schon von deiner Zuwendung her und braucht so nicht mehr auf sie hin zu geschehen. Luther hat das mal auf die schöne Formel gebracht: Gute Werke machen keinen Christenmenschen, aber ein Christenmensch tut gute Werke. Ich danke dir, dass mir all das klar werden durfte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.